Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Seit ich Mutter bin, ist mir immer mehr bewusst geworden, an wie vielen Stellen in unserer Gesellschaft es eigentlich noch hakt in Sachen Barrierefreiheit. Und das ist eigentlich eine ganz schön egoistische Feststellung von mir, das gebe ich auch ganz offen zu, weil das habe ich erst so richtig gemerkt, als ich selbst davon betroffen war. Zum ersten Mal war das der Fall, als ich mal in der U-Bahn stand von einem defekten Aufzug und ich stand da mit Kinderwagen, war total vollgepackt und ich wusste einfach nicht, wie ich nach oben kommen soll, ohne fremde Hilfe. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts und ich wollte schon immer mal eine Folge mit einem Elternteil machen, der mit einer Behinderung ein Kind bekommen hat. Auf meine Anfrage haben sich auch ganz viele Elternteile gemeldet, unter anderem Olga. Und sie ist mit einer Augenerkrankung auf die Welt gekommen und kurz nachdem sie dann Mutter geworden ist, ist sie dann fast ganz erblindet.
Ich habe mich selbst noch in der Mutterrolle gesucht sozusagen, ne? Und dann ist man ja von jetzt auf gleich wirklich hilflos. Also da war ich tatsächlich hilflos. Also für mich war klar, okay, das Leben ist jetzt nicht vorbei, weil ich kannte viele blinde Menschen und ich wusste theoretisch, dass das alles irgendwie möglich ist. Aber trotzdem fällt man natürlich erstmal in ein Loch.
In dieser Folge erzählt mir Olga, wie sie zum einen damit umgegangen ist, dass sie erblindet ist und zum anderen, was das auch für sie als Mutter in ihrem Alltag bedeutet. Wir wollen ja heute hauptsächlich auch über deinen Alltag als Mutter sprechen, aber ich finde, bevor wir jetzt richtig einsteigen, müssen wir auch mal über dich erstmal sprechen, wie das so alles entstanden ist. Du hast eine angeborene Augenerkrankung, das heißt, du bist damit auf die Welt gekommen, dass du nicht die volle Sehstärke hast. Oder kannst du mal erklären, was das ganz genau bedeutet hat für dich?
Genau, also ich habe angeborenes Glaukom. Das ist normalerweise eine Erkrankung, die im Alter auftritt und ganz selten kommt die halt von Geburt an vor. Und da ist quasi schon im Mutterleib der Augendruck zu hoch und die Augen, also beim Baby ist ja noch alles verformbar und dann werden die Augen quasi aufgepustet vom Augendruck. Deswegen sind auch meine Augen besonders groß. Und irgendwann ist der Druck halt so hoch, dass er den Sehnerv zerquetscht. Und wenn die Sehnerven tot sind, dann sind die eben tot. Und das bedeutet für mich, dass ich halt immer so einen Sehrest so um die 10% hatte. Das war aber für mich tatsächlich im Alltag nicht so einschränkend, weil ich bin draußen ohne Stock herumgelaufen. Ich hatte halt zum Lesen ein Lesegerät und habe halt mit Lupe manchmal gearbeitet. Und ja, klar hatte ich da so, weiß ich nicht, im Alltag zum Beispiel beim Gemüseschnibbeln oder so, habe ich schon immer mehr auch gefühlt als geguckt. Aber ich habe trotzdem schon auch sehr das Sehen benutzt und war ein sehr visueller Mensch. Also bin auch gerne shoppen gegangen und habe mich an schönen Bildern erfreut, an Farben erfreut und all sowas.
Wenn ihr mehr über Olgas Erkrankung, das Glaukom, erfahren wollt, da habe ich euch ein paar Infos in den Shownotes verlinkt. Wie ging das dann weiter? Du hattest einige OPs, das hast du mir im Vorfeld schon geschrieben.
Genau, also beim Glaukom ist es eben so, dass man immer auf Medikamente angewiesen ist, also weil der Druck, der ist halt, also der Abfluss im Auge, der dafür sorgt, dass halt, ja, das Kammerwasser im perfekten Maße da ist, ist halt gestört und deswegen fließt es nicht richtig ab. Und deswegen muss halt immer geguckt werden, dass möglichst wenig Kammerwasser im Auge ist. Und deswegen muss man halt entweder Medikamente nehmen und wenn es halt nicht mehr hilft, dann wird man halt operiert. Und da gibt es verschiedene Methoden und genau. Und da hatte ich halt als Kind mehrere OPs und dann so im Alter, also so zwischen 11 bis 20 hatte ich keine OPs mehr und ja, hatte eigentlich auch eine recht unbeschwerte Jugend. Ich war auf einer Schule für Blinde und Sehbehinderte und ja, das Thema Sehen hat nicht so eine große Rolle gespielt, würde ich mal sagen. Ja, und dann aber so nach dem Abi fing das wieder so an, dass mein Augendruck im Studium höher wurde und dass ich dann wieder die Medikamente umstellen musste und mich wieder mit dem Thema befassen musste. Und dann hatte ich so kleinere Operationen. drucksenkende Operation. Ja, und ein Auge ist da tatsächlich schon, also da hatte ich sehr viel Schmerzen, weil die Hornhaut einfach kaputt gegangen ist aufgrund des Augendrucks. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen und da hatte ich dann noch mal eine drucksenkende OP. Und dann war es eigentlich gut. Und dann war ich schwanger mit meiner Tochter. Und als meine Tochter 4 Monate alt war, war das so, dass ich die Linse austauschen musste, weil die eben trüb geworden ist. Was eigentlich ein Routineeingriff ist. Und ja, bei diesem Routineeingriff ist halt mächtig was schiefgegangen. Und dann habe ich, ja, dann war erstmal ungewiss, ob das Sehen überhaupt wiederkommt. Und es war eine sehr, ja, sehr, sehr schlimme Zeit, mit vielen Fragezeichen. Und dann kam das Sehen aber tatsächlich wieder nach Wochen. Und dann hatte ich aber Doppelbilder, weil die Linse einfach runtergefallen ist. Also die ist, und dann hatte ich, ja, Doppelbilder, was dann so nicht bleiben konnte.
Das heißt, du, nur kurz, du hast ja so doppelt gesehen oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also ich habe auf meinem guten Auge, ja, ich habe quasi wirklich, ich habe das auch lange nicht verstanden. Erst als ich dann bei einem Optiker war und durch so ein Loch geguckt habe, habe ich das richtig gesehen. Weil wenn man nämlich durch so ein Mini-Loch guckt, dann sie, also dann habe ich ganz scharf gesehen. Das ist auch so ein Test, ob eine Brille helfen kann quasi. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass, ja, wie wenn man, wenn man eine Brille nimmt und quasi durch den Rand guckt, ne, dann sieht man ja auch manchmal so 2 Bilder. Also, und so war das, weil diese Linse halt eben genau im Blickfeld der Rand war und dann hatte ich halt mittendrin einfach so einen Riss und 2 Bilder versetzt halt, so schräg versetzt. Und ja, das war kein Zustand. Und dann musste halt diese Linse raus. Und dann wollte die aber auch in Hamburg, die Klinik hat sich da nicht mehr rangetraut. Und dann habe ich, ja, also es war, ich war bei sehr vielen Ärzten. Ne? Das war ein Übergangszustand, wo man irgendwie nur funktioniert hat, sage ich mal. Und ja, und dann bin ich zu einem Spezialisten nach Marburg gekommen. Der hat die Linse rausgeholt, was viel aufwendiger ist, als eine Linse reinzumachen. Ja, und infolgedessen ist dann die Hornhaut einfach nach und nach trüb geworden und deswegen bin ich dann erblindet letztendlich. Also jetzt habe ich so ein Visus von Handbewegung, sagt man. Also ja, ich sehe hell und dunkel und ja, grelle Farben, aber nur wenn die großfleckig sind und ja, kommt auch auf den Kontrast drauf an. Also eigentlich ist das Sehen nicht mehr so relevant. So für Farben und zur Orientierung manchmal schon, um zu gucken jetzt, wo ist ein Fenster zum Beispiel im Raum, ne, so. Oder draußen, wenn ich von einem Haus stehe, dann sehe ich das auch. Ja, aber ich sehe nur, dass da eben was ist, ne? Nicht, dass da ein Haus ist. So.
Also ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd und emotional auch vor. Zum einen, du verlierst quasi also dein Augenlicht, also du verlierst das zu sehen. Und du hast im anderen Moment, und damit, da kann ich wirklich mitreden, gerade auch ein Kind auf die Welt gebracht, was ja auch wirklich ein sehr emotionales und bewegendes Ereignis ist und auch sehr herausfordernd am Anfang auch, dass dich darauf einzustellen, dein erstes Kind. Wie bist du damit umgegangen, wie bist du damit zurechtgekommen in der Zeit?
Ja, das war schon echt eine Hausnummer, weil ja, ich habe mich selbst noch in der Mutterrolle gesucht sozusagen, ne, und dann ist man ja von jetzt auf gleich wirklich hilflos. Also da war ich tatsächlich hilflos, weil ich hatte noch kein Handy, das ich bedienen konnte. Ich, ja, vieles, also für mich war klar, okay, das Leben ist jetzt nicht vorbei, weil ich kannte viele blinde Menschen und ich wusste theoretisch, dass das alles irgendwie möglich ist. Aber trotzdem fällt man natürlich erstmal in ein Loch. Und zudem war es auch noch so, dass ich in dieser Zeit durfte ich auch nicht heben. Genau, weil die Gefahr bestand, dass sich die Netzhaut ablöst, weil ich eine Blutung ja im Augenhintergrund hatte. Und ja, deswegen war die Empfehlung dann schon erstmal nicht zu heben. Und dann war natürlich auch, also mein Mann war damals in der Ausbildung, Dann war natürlich die Überlegung, ja, wie machen wir denn das jetzt alles? Also tatsächlich sind dann erstmal wirklich wochenweise Freunde aus Mainz nach Hamburg gekommen, wofür ich echt immer noch mega dankbar bin. Ja, und dann hatten wir hin und her überlegt, ob wir irgendwie uns eine Haushaltshilfe holen oder Elternassistenz oder, aber das ist auch immer so die Sache. Es gibt zwar einen Rechtsanspruch, aber Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Sachen. Und bis man sowas erreicht, wusste ich auch erfahrungsgemäß, dass sowas ewig dauert.
Vielleicht befindet ihr euch ja in einer ähnlichen Situation wie Olga nach der Geburt ihrer Tochter oder ihr kennt vielleicht Eltern mit einer Behinderung und wollt mehr über die Elternassistenz erfahren, dann schaut auch gerne mal unter diese Folge. Ich habe euch da ein paar hilfreiche Infos zusammengefasst und auch eine Seite, die auf Probleme aufmerksam macht, diese Hilfe überhaupt zu bekommen. Von denen hat ja Olga auch gerade berichtet.
Ich konnte mir aber auch in der Situation damals absolut nicht vorstellen, mein Kind jemanden anzuvertrauen, den ich nicht kenne. Also, und das ja auch nicht überprüfen zu können, ne? Also nicht sehen zu können, was derjenige mit ihr macht, ne? Also das war für mich damals undenkbar. Und ja, dann hat mein Mann tatsächlich seine Ausbildung pausiert und hat sich dann 2 Monate Elternzeit genommen. Und dann waren wir eben zu Hause beide, was auch wirklich gut war und es wäre auch anders nicht managebar gewesen, weil ich musste ja auch zu zig Arztterminen und, und. Ja, und das war, ich würde sagen, ich habe da funktioniert, aber ich war natürlich emotional wirklich oft nicht da für meine Tochter in der Zeit.
Also konntest du dich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig in deine Mutterrolle einfinden?
Nee, ich glaube, das war tatsächlich zeitversetzt alles. Also, wenn ich heute so drüber nachdenke, weiß ich auch vieles wirklich nicht mehr, weil man ist halt wirklich in diesem Funktionsmodus. Ja, das rauscht an einem vorbei wie so ein Film. Und Jahre später weiß man wirklich nicht mehr, wie war das eigentlich alles ganz genau? Wie haben wir das gemacht?
Ja.
Also.
Nachvollziehbar auch. Ich meine, da war ja auch viel los in der Zeit. Also,
Richtig, ja.
ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich sowas natürlich noch nie erlebt habe, wie schwierig das dann ist, auch sich da in dem Moment auch auf die Mutterrolle reinzulassen und dem allen gerecht zu werden. Zum einen geht es ja um einen selber, um eine Umstellung, die man sich so gar nicht vorstellen kann, dass man plötzlich auch nichts mehr sieht und dann aber auch noch, da ist doch so ein kleines Wesen, das auf einen angewiesen ist, dem man auch gerecht werden möchte. Wie ging das dann weiter? Also, wie, oh Gott, arrangiert ist, glaube ich, ein blödes Wort, aber wie habt ihr das dann hinbekommen? Also wie hast du dich selber dann eingefunden? Zum einen damit, dass du jetzt nichts mehr siehst und zum anderen, dass du mit deiner Tochter damit umgehen kannst, also dass du sie versorgen kannst in der neuen Situation für dich.
Ja, also versorgen konnte ich sie schon, ne? Also mein Mann hat sie halt dann gehoben, aber ich habe ja trotzdem alles weiterhin gemacht. Also ich habe auch nie aufgehört zu stillen zum Beispiel. Die Milch ging dann zwar etwas zurück wegen dem Stress, aber das war mir schon auch wichtig, das alles beizubehalten. Und ich habe sie schon versorgt, ne? Und ja, ich habe mir dann natürlich im Alltag viele Kniffe angeeignet, so, ne? Und auch natürlich immer mehr Hilfsmittel dann auch besorgt, ne? Also was weiß ich, eine sprechende Waage oder bei Medikamenten geben, hat mir dann mein Mann einfach so eine Rille in diese Spritze reingemacht, ne? Also beim Antibiotikum zum Beispiel oder beim Schmerzsaft, ne? Ja, und also das ging schon alles. Wir waren natürlich in Hamburg auch ziemlich alleine. Wir hatten keine Verwandtschaft dort, recht wenig Bekannte. Und ja, ich weiß nicht. Also wir haben, also irgendwie haben wir es gemacht und ich hatte auch eine sehr enge Bindung von Anfang an zu meiner Tochter. Also sie hat auch tatsächlich recht früh schon verstanden, dass ich nichts sehe. Sie hat mir also ich weiß noch, wir haben sehr viele Bücher zusammengeguckt. Und damals habe ich ja auch noch so ein bisschen gesehen, ne? Also man muss sich das so vorstellen, das war nicht so, dass es von heute auf morgen weg war, das Sehen. Das war ja, das hat ja immer wieder geschwankt. Und nach dieser, also nachdem die Linse raus war, war es ja auch eine Zeit lang gut. Also ich hatte dann verschiedene Brillen. Also gut war es nicht. Ich war dann weitsichtig und musste dann immer die Brillen ändern. Aber ich konnte zum Beispiel am Handy mir Fotos angucken. Ich konnte auch bei den Bilderbüchern so grob die Bilder sehen. Und dann wurde es Stückchen für Stückchen schlechter und schlechter. Aber das war so ein schleichender Prozess ja auch. Und ich wusste ja auch nicht, wo das endet. Also ein Augenarzt hatte zwar damals gesagt, naja, das sieht so aus, als ob die Hornhaut kaputt geht. Aber das will man ja auch nicht glauben und man versucht ja trotzdem alles. Und ich habe wirklich sehr vieles auch ausprobiert und die Hoffnung war natürlich auch immer da und hat mich vielleicht auch weitermachen lassen so. Und auch einfach meine Tochter hat mich weitermachen lassen, ne? Weil für mich war auch einfach immer so im Kopf, du wolltest dieses Kind, das ist total das Wunschkind. Du hast sie in die Welt gesetzt oder ihr habt sie in die Welt gesetzt und du, aufgeben ist keine Option. Also weitermachen, das war einfach, ja, das war einfach so. Und ja, und dadurch, dass es halt so ein schleichender Prozess war mit dem Sehen, kann ich gar nicht so richtig, also es ist schwer, das zu greifen. Das Gehirn verarbeitet es ja auch immer im nach und nach und das Gehirn ergänzt auch viele Bilder. Also es ist tatsächlich so, dass man das zeitversetzt erst immer so gemerkt hat, hä? Okay, aber vor einer Woche konnte ich das doch noch sehen. Ist es jetzt wieder schlechter geworden? Also man hat sich wirklich Tag für Tag irgendwie neu eingefunden, sozusagen. Und meine Tochter natürlich mit mir, ne? Also das ging irgendwie automatisch. Und irgendwann hat sie mir wirklich auch die Bilder dann hingehalten und hat meinen Finger genommen und hat gesagt, Mama, hier, lachendes Gesicht oder, naja, so hat sie mit zwei noch nicht gesprochen, aber,
Ja,
ne, also
aber ich
sie
weiß, was
hat
du meinst.
wirklich, gedacht, Mama sieht mit den Fingern. Oder wenn sie was runtergeworfen hat, dann hat sie das aufgehoben und mir direkt in die Hände gegeben. Also sie war auch tatsächlich, ja, dadurch, dass sie halt so auf mich fixiert war, ne, auch, hat sie ja auch keinen Vergleich gehabt, ne? Also sie ist mit zwei in die Kita gekommen und vorher, ja, war ich die Hauptbezugsperson, ne? Und deswegen war sie voll auf mich eingestellt. Und deswegen waren wir da ein Team, ein gutes Team einfach. Ja.
Das heißt, sie ist einfach auch damit groß geworden. Sie ist jetzt noch nicht ganz groß, aber sie ist damit aufgewachsen, dass die Mama nicht so viel sieht, wie sie selbst. Also sie war sich bewusst, dass bei dir was anders ist als bei
Genau,
ihr. Ja.
ja. Ja. Und als sie dann in die Kita gekommen ist, da gab es dann natürlich nochmal neue Herausforderungen. Also ich habe dann ja vorher habe ich Mobilitätstraining gemacht, also gelernt, draußen mit einem Blindenstock herumzulaufen, also die Technik erstmal erlernt und dann halt eben zum Beispiel den Weg zur Kita eingeübt. Und der Weg zur Kita war tatsächlich auch ein bisschen tricky, weil man musste umsteigen an so einem größeren Umstiegsbahnhof und das war schon nicht ohne. Und am Anfang hatte ich sie in der Trage hinten, aber das hat sich dann schnell gezeigt, dass es das nicht praktikabel war, so in der Praxis. Und dann ist ja auch wirklich recht schnell dann an der Hand bei mir gelaufen und ich habe dann so eine Sicherheitsschlaufe an ihrem Rucksack befestigt, so dass sie mir nicht, dass sie sich nicht losreißen konnte, sozusagen. Und das hat wirklich gut mit ihr funktioniert, also.
Warst du gleich sehr selbstbewusst da im Umgang? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, als ich mein Kind
Nee,
bekommen habe,
nee.
hatte ich ja auch Schiss.
Ja,
Also.
nee, natürlich nicht. Also, das hat mich natürlich. Also, es ist halt so, dass in Hamburg war das wirklich schwierig, weil ich das Gefühl hatte, die Menschen, also gut, es ist natürlich eine Großstadt, da spielen viele Faktoren mit rein. Und in der Innenstadt ist es auch bestimmt anders als in einem Stadtteil, und wir haben natürlich in einem Stadtteil gewohnt. Und das ist schon so, ich hatte oft das Gefühl, die Menschen sehen zum ersten Mal einen blinden Menschen. Also, Ich wurde einfach wirklich am laufenden Band gefragt, brauchen Sie Hilfe? Und das war gut, wenn Sie gefragt haben, brauchen Sie Hilfe, aber viele haben mich auch einfach am Arm gepackt und mich irgendwo rübergezogen.
Das habe ich schon so oft gehört. Das finde ich so erschreckend. Wer ja. denkt sich denn, dass er so übergriffig sein
ja.
darf?
Ja, aber es passiert leider wirklich ständig. Und vor allem, wenn eine Frau mit einem Kind irgendwo unterwegs ist und dann vielleicht das Kind gerade noch einen Trotzanfall kriegt und herumschreit.
Was also, übrigens jeder Mutter passieren kann.
Richtig,
ob sie sehen
richtig,
kann oder nicht, das ist völlig
richtig.
Egal.
Aber die blinde Frau kriegt mehr Mitleid. Ob gewollt oder nicht. Das ist halt leider so. Und das ist halt, und in so Situationen denkst du dir halt leider, bitte, bitte, lasst mich in Ruhe, sprecht mich jetzt nicht an. Auch wenn man natürlich weiß, dass die Leute es nicht böse meinen. Mhm. Aber dieses nicht böse meinen ist halt, ja, gut gemeint, ist halt leider oft nicht gut. Leider.
Ja, du sagst es selber, die Leute meinen es gut. Und ich
ja.
sage auch, die meisten Leute meinen es wirklich gut. Aber
ja.
viele sind auch sehr unbeholfen.
Ja.
Aber bitte, ich finde es auch gut, mal irgendwie den Leuten einen Tipp zu geben. Was wäre so, was hättest du dir denn gewünscht, wie die Menschen mit dir umgehen?
Erstmal beobachten. Und wenn man dann wirklich sieht, die Frau sieht hilflos aus, die und zwar nicht hilflos, also wenn ich wenn ich laufe und mit dem Stock einfach pendle von links nach rechts, dann gehe ich ganz normal. Oder wenn ich an die Kante mich vortaste, dann taste ich ab, wo die Kante ist. Und das ist schon wieder so, das wissen halt einfach viele Menschen nicht. Manche Menschen denken dann, oh Gott, die will jetzt auf die Straße laufen. Weil warum sucht die jetzt die Kante? Aber ich suche die Kante, um mich auszurichten, ne? Um zu wissen, wo ich mich genau hinstelle. Auf dem Bus warten zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Und das sind so Kleinigkeiten. Also am besten erstmal wirklich beobachten und dann halt fragen, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht helfen? So ganz, ja.
Ja. Ja, bei dir war es bestimmt der Fall, was ich mir bei den, ich will die Leute nicht verteidigen, aber wenn da noch ein Kind im Spiel ist, denkt man wahrscheinlich, man muss doppelt helfen. Also das
genau.
ist ja wahrscheinlich so in den Menschen drin, aber ich finde es einen guten Hinweis zu sagen, erstmal beobachten. Und das
ja.
macht man ja auch bei anderen Menschen. Also das mache ich ja bei allen Menschen so. Wenn ich irgendwo denke, da ist jemand unsicher, beobachte ich erstmal. Und wenn ich dann
ja.
merke, es wird wirklich so eine Situation, wo der Mensch gar nicht klarkommt, dann frage ich erst. Das ist eigentlich eine ganz normale Regel, die man sich so merken
genau.
könnte.
Und was halt ganz wichtig ist, ist nicht übergriffig werden.
Ja.
Also nicht anfassen. Ich hatte auch schon so Situationen, wo dann mein Kind einfach im Bus hochgenommen wurde. Ne? Das
oh Gott.
Geht auch nicht. Das ist dann auch, und in dem Moment ist man da so perplex und klar, es ist gut gemeint, aber nein.
Nee, das verstehe ich. Ich möchte auch nicht, dass mein Kind einfach
hochgenommen
ja. wird. Also,
ja.
das ist, ja. Übergriffig ist immer ein Problem, merke ich in meinem Podcast, bei allen Themen, dass Menschen einfach dazu neigen, sehr übergriffig zu sein in vielen Situationen, wo ich mir denke, so ein bisschen Abstand und ein bisschen Respekt vor anderen Leuten ist echt hilfreich.
Vielleicht ist es manchmal auch so eine Übersprungshandlung.
Ja. Mal weg von anderen Leuten. Was ich selbst gemerkt habe, als ich ein Kind bekommen habe, jetzt lebe ich in Stuttgart. Du hast gesagt, ihr wart am Anfang in Hamburg.
Mhm.
Ich will jetzt die Städte hier nicht verteufeln, aber wie krass es manchmal ist mit Blick auf barrierefrei, wenn man nur mit einem Kinderwagen unterwegs ist zum Beispiel.
Ja.
Also wirklich, wo ich dann mich oft gefragt habe, wie geht es jetzt einem Rollstuhlfahrer oder einer Rollstuhlfahrerin in dem Moment?
Ja.
Ich stand vor Herausforderungen, wusste manchmal
ja.
gar nicht weiter. Und ohne andere Leute hätte ich
ja.
manchmal wir haben auch einen relativ großen Kinderwagen, manchmal gar nicht die Treppen hochbekommen.
Mhm.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es vielleicht nicht nur das ist, sondern dass ich jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht, entweder nichts sehe oder vielleicht auch nicht laufen kann oder sonst irgendwas, dann ist es ja noch schwerer. Wie ging es dir in diesem Bereich?
Ja, total. Also das in der Theorie kannte ich den Weg und in der Theorie hätte das auch alles klappen müssen. Aber in der Praxis hat es vielleicht 1 von 10 Mal reibungslos geklappt. Und ich war immer froh, wenn es dann mal geklappt hat. Weil es war zum Beispiel eine riesen Baustelle vor der Kita und die ist gewandert. Ja. Das heißt, ich musste mich täglich neu orientieren. Wo ist jetzt die Ersatzbushaltestelle? Und das war so ein Ding, das war auch nicht lösbar, ja? Also Baustellen sind ein ganz großes Problem. Oder so der Klassiker bei diesem Umstiegsbahnhof, wenn mehrere Busse hintereinander halten. Eigentlich, also viele Städte haben das so geregelt, dass dann, glaub offiziell ist es der dritte Bus muss vorne noch mal halten. Aber die meisten machen das halt einfach nicht. So, und dann habe ich keine Chance mitzukriegen, wenn mein Bus hinter dem ersten Bus oder hinter dem zweiten Bus steht. So, und dann habe ich den verpasst, dann stehe ich da wieder 20 Minuten. Oder wenn es geregnet hat zum Beispiel, dann war auch so die Sache, also diese, es gibt ja so, also wenn eine Stadt barrierefrei ist und wenn zum Beispiel die Bushaltestellen barrierefrei sind, dann gibt es, also das i-Tüpfelchen sind natürlich Leitlinien. Und dann gibt es meistens noch so Aufmerksamkeitsfelder. Also das sind diese genoppten Pflastersteine. Und die zeigen halt meistens an Achtung. Achtung, da kommt eine Ampel. Achtung, da ist eine Kreuzung. Oder halt eben beim Bus, hier ist die erste Tür beim Bus.
Genau, bei den Bahnen ist es bei uns auch so, ja, wollte ich gerade
Genau.
fragen, ja.
Genau. Und meistens war das so, dass das Bushaltestellenhäuschen, das war so weit weg, dass ich. Also ich war gezwungen, quasi auf diesem Aufmerksamkeitsfeld mit meiner Tochter zu stehen und zu warten, bis der Bus kommt. Ja, dann wurden wir halt nass, ne? Das sind so Kleinigkeiten, Pech gehabt, ne?
Gut, mit einem kleinen Kind nass werden ist nicht so eine Kleinigkeit, das ist, ja,
Ja,
kann ich selber sagen, ne?
also es gibt einfach sehr viele Barrieren. Oder wenn es keine akustische Ampel gibt, da waren auch leider nicht alle akustisch, wo wir uns dann auch von A nach B beschwert haben und auch letztendlich dann auch Erfolg hatten, aber man muss halt einen langen Atem haben, ne? Oder zum Beispiel hier jetzt, wo wir aktuell wohnen, da gibt es zum Beispiel eine Ampel, die vibriert, aber ab 22 Uhr wird die abgeschaltet. Da hatte ich dann auch eines Abends ein schönes Erlebnis,
Oh Gott.
wo ich noch spät mit meiner Tochter einmal unterwegs war.
Standest an der Ampel und hast gewartet, oder
Ich
hast
habe
du gleich?
gewartet und gewartet und
Ja.
meine Tochter meinte schon so, hä, da ist keine Ampel. Also da war sie so 4, glaube ich. Und ich habe auch tatsächlich im Dunkeln, wenn es richtig dunkel ist, sehe ich auch verschwommenen Kreis. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, ne, da ist keine Ampel. Und das ist schon eine sehr befahrene Straße. Irgendwann kam dann eine Frau und dann habe ich die halt um Hilfe gefragt und sie dann auch bekommen. Aber das sind so Sachen, ja, gibt zig Barrieren oder halt im Internet, ne? Es gibt viele Seiten, die sind dann zu 99% barrierefrei. Nützt dir aber nichts, wenn die 1% der Absendebutton sind, ja? Dann hast du schön alles ausgefüllt und am Ende stellt sich heraus, ah, ist nicht. Das ist dann so. Also das sind wirklich Dinge, da könnte ich Wände hochgehen, weil das ist einfach meine verschwendete Lebenszeit.
Das verstehe ich. Das schränkt dich ja schon sehr ein, für dich als Einzelperson. Wie viele Barrieren würdest du sagen, haben sich da noch dazu getan, jetzt dann als Mutter oder im Elterndasein? Oder hast du spezielle Beispiele, wo du sagst, da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach als Mutter? Mit einer Sehbeeinträchtigung hier klarzukommen.
Naja, ich wünschte mir zum Beispiel, es gäbe irgendein Fahrgerät, was ich bedienen könnte. Also ein Kinderwagen,
Ja.
ne? Kinderwagen geht halt für mich nicht. Trage ist halt irgendwann wirklich schwer. Und ich bin halt eine sehr zierliche Person, also habe ich dann auch schnell mal Rückenschmerzen. Ja, da wäre wie so eine Art Einkaufstrolley. Wunderbar, wenn einer mal sowas erfinden würde, ja. Gibt's halt nicht. Also es gibt einen Bollerwagen, aber das ist halt sehr sperrig und da musst du ja auch die Größe mitdenken und so.
Kannst du erklären, warum Kinderwagen nicht geht für dich, damit es alle
Ja,
verstehen?
weil ich taste ja mit dem Blindenstock den Weg vor mir ab und merke ja so Hindernisse. Und ja, deswegen, das würde nicht funktionieren. Also ich
Beides,
könnte nur
ja.
mit einem Arm den Kinderwagen schieben und seitlich dann mit dem Stock ab. Aber das wäre ja, dann würde ich ja vorne vor dem Kinderwagen
Ja.
das nicht erfassen. Also deswegen ist es nicht möglich.
Das wäre auch nicht sicher, ja.
Nee, es wäre nicht sicher. Es gibt viele Barrieren, sei es in der Kita, ne? Es ist halt nichts darauf ausgelegt einfach, ne? Also man muss halt viel kommunizieren und den Bedarf sagen. Und das ist natürlich auch manchmal will man es, manchmal nicht. Also man kann halt auch nicht von morgens bis abends überall seinen Bedarf kommunizieren.
Das, ja, das ermüdet auch. Also,
Das ermüdet, richtig.
ja.
Das ermüdet. Ja, keine Ahnung. Es gibt zig Barrieren, also mit Kind. Oder zum Beispiel gibt es auch ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe bei der Arbeit eine Arbeitsassistenz. Also ich arbeite 20 Stunden und 10 Stunden davon habe ich eine Arbeitsassistentin. Die wird über das Integrationsamt bezahlt. Wenn Firmen oder Einrichtungen eben keine Menschen mit Behinderung einstellen oder die Quote nicht erfüllen, dann müssen die eine Abgabe leisten. Und von dieser Abgabe, die geht an das Integrationsamt und von dieser Abgabe werden eben sowas wie Arbeitsassistenz finanziert. Also eigentlich ganz gerecht, wenn man das mal so zu Ende denkt. Ja, genau. Und jetzt war das zum Beispiel so, dass ich schon wieder angefangen habe zu arbeiten, als mein Sohn 1 Jahr alt war, glaube ich.
Dein Sohn, der dann als zweites Kind, so weit waren wir noch nicht, aber
Genau,
nur, dass alles
so weit waren
versteht.
wir noch gar nicht,
Genau, aber
genau.
ist okay, du hast noch ein Kind bekommen, da kommen wir später
Genau, ich
nochmal
habe dann
drauf.
noch ein Kind
Ja.
später bekommen. Genau, und ja, und dann habe ich mit 10 Stunden angefangen zu arbeiten und habe also wieder meine Arbeitsassistenz beantragt und dann war mir eigentlich schon klar, dass die abgelehnt wird, weil rechtlich ist es so geregelt, dass man eine Arbeitsassistenz erst ab 15 Stunden kriegt. Was aber ja eigentlich unfair ist, weil an meinem Bedarf hat sich ja nichts geändert. Und ich habe ja genauso einen Anspruch auf Elternteilzeit wie alle anderen auch. Ich kriege ja genauso Elterngeld und alles. Warum sollte ich nicht ganz normal reduzierte Arbeiten gehen und Arbeitsassistenz erhalten? Und da musste ich dann halt letztendlich klagen und bin da jetzt im Klageverfahren und mal
Okay.
gucken, wie das endet. So, das sind so diese Kleinigkeiten. Also oft hat auch der Gesetzgeber einfach Eltern mit Behinderungen nicht bedacht.
Ja, es macht auch keinen Sinn, so wie du es sagst. Ich meine, es ist ja egal, wie viele Stunden du arbeitest, der Bedarf
Ja,
ist ja da. Er geht ja nicht weg.
genau.
Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Du hast mir im Vorfeld eine E-Mail geschrieben und geschrieben, ihr seid umgezogen. Ich glaube, da war deine Tochter 3 Jahre alt. Und
Genau.
das war sowas wie ein Wendepunkt, nochmal
Ja.
persönlich für dich. Warum war das so?
Ja, weil ich tatsächlich einfach, also ich habe ja in Mainz studiert und ich habe Mainz als eine sehr offene Stadt erlebt. Menschen mit Behinderung tauchen einfach auch viel im Stadtbild auf. Und das macht was mit den Menschen in der Stadt. Also ich wusste einfach, dass wenn ich nach Mainz wieder zurückgehe, dass ich da einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben kann wieder. Und natürlich auch, klar, ich kenne mich auch ein bisschen noch aus von früher. Klar musste ich die Wege auch wieder neu lernen, aber trotzdem, ich habe so ein Stadtbild. Ja, und deswegen war das für mich tatsächlich dann ein Wendepunkt. Also ich bin tatsächlich umgezogen, also ich weiß noch, in Hamburg ist es mir auch echt schwer gefallen, den Stock zu akzeptieren, weil der Stock einfach wirklich, ja, ich wurde da halt einfach immer als hilflos wahrgenommen. Und natürlich waren das, klar, war ich auch einfach nicht selbstbewusst, ne? Also ich war unsicher, das habe ich ausgestrahlt und dann habe ich natürlich mehr Hilfe angeboten bekommen und das hat mich wiederum noch unselbstbewusster gemacht, sozusagen, ne? Und ja, und in Mainz habe ich einfach wieder, da hat sich bei mir wirklich ein Schalter umgelegt und ich habe von Tag 1 meinen Stock ganz selbstbewusst verständlich benutzt und habe auch wirklich gemerkt, der gibt mir auch wieder Freiheit und der gibt mir auch mehr Selbstbestimmung. Und ja, das ging hier dann auf einmal alles irgendwie leichter.
Die Menschen sind auch anders mit dir umgegangen.
Die Menschen sind einfach anders mit mir umgegangen, ja. Ich habe natürlich auch mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt und natürlich kam das dann auch zurück, aber wie gesagt, auch weil die Stadt einfach auch anders ist von der Mentalität her. Die Menschen sind einfach offener. Es ist einfach so. Und ich habe auch dann recht schnell einen Job gefunden. Das war in Hamburg auch problematisch, weil ich meine Stelle, also ich bin ja während der Elternzeit erblindet und dann habe ich die Stelle nicht mehr wiederbekommen. Das war auch etwas, was tatsächlich sehr an meinem Selbstbewusstsein genagt hat und was wirklich auch, ja, das ging gar nicht, was da abgelaufen ist und wie das abgelaufen ist. Also das wünsche ich auch keinem, sowas zu erleben, weil im Prinzip kann es jedem durch einen Unfall so gehen, dass er eingeschränkt ist. Und wenn dann von einem Arbeitgeber einem signalisiert wird, nee, wir sind nicht bereit, das auszuprobieren. Und man hat so das Gefühl, das ist auf einmal nichts mehr wert, was man vorher geleistet hat, obwohl man vorher immer ein gutes Feedback hatte und alles. Und mit einem Mal ist das nichts mehr wert. Das ist natürlich schon echt schlimm.
Und die Voraussetzung für deinen Job ist ja eigentlich nicht, dass du was siehst.
Ja, da kamen viele Faktoren hinzu. Okay. Also da wurde halt während der Elternzeit was herausgebracht, eine Anwendung, die nicht barrierefrei war. Und das wurde dann so als Grund genommen, wobei technische Barrieren, die hätte man lösen können, wäre die Bereitschaft da gewesen. Aber es war halt einfach keine Bereitschaft da.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass einen das auch wirklich, also das würde auch wahnsinnig an meinem Selbstbewusstsein nagen.
Ja. Ja.
Also, aber man ist auch so hilflos. Ich meine, das haben sie dann wahrscheinlich damit begründet, dass es so nicht möglich ist, oder? Dass man,
dass ja, ich habe dann was anderes angeboten bekommen, aber das war viel zu weit weg für mich und da gab es auch keinen Bedarf, wo ich dann hinkam. Also das war so ein Alibi-Ding und es hat sich alles überhaupt nicht schön angefühlt und das war einfach alles nicht gut.
Das glaube ich. Ihr merkt es vielleicht, Olga hat viel in ihrer Zeit in Hamburg erlebt, sei es in der Stadt, in ihrem privaten Alltag oder bei der Arbeit. Und ich glaube auch das alles zu 100% und freue mich, dass ein Umzug nach Mainz für sie und ihre Familie ihre Situation verbessert hat. Trotzdem will ich sagen, dass ich nicht beurteilen kann, wie behindertenfreundlich Hamburg im Vergleich zu Mainz ist. Und was ich auch noch sagen will, Olga und ich, wir wollten in dieser Folge kein Hamburg-Bashing betreiben. Ganz im Gegenteil, ich mag die Stadt eigentlich ziemlich gern. Sie erzählt uns einfach aus ihrer Perspektive, wie es für sie als Frau mit einer Sehbehinderung dort war und wie sie da gelebt hat.
Gehen wir nochmal zurück zu deinem Alltag mit Kind, beziehungsweise Kindern. Du hast es ja, schon verraten. Ihr habt dann nochmal ein Kind bekommen. Also, ich habe ein Kind und alle meine Freunde, die zwei Kinder haben, sagen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man zwei Kinder hat. Wie ist es aus deiner Erfahrung?
Ja, also tatsächlich, ich wollte eigentlich schon immer mindestens zwei Kinder und mir war schon immer klar, ich will kein Einzelkind haben, weil ich selbst habe auch zwei Geschwister noch und ja, aber ich habe mich tatsächlich mit dieser Entscheidung sehr, sehr schwer getan. Also es war, wir haben immer wieder drüber gesprochen, aber es dann auch immer wieder verworfen, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin noch nicht so weit, weil man hat gerade so gefühlsmäßig sich stabilisiert und mehr Selbstbestimmung wieder erlangt und ja, immer mehr Freiheiten auch wieder dazu gewonnen. Ne? Das ist ja so, je älter das Kind wird, desto mehr Freiheiten hat man dann auch wieder, so die Kleinigkeiten zumindest. Und das dann wieder aufzugeben und auch seinen Körper wieder aufzugeben, erschien mir echt, oh mein Gott. Aber tatsächlich wurde dann schon auch wieder so ein bisschen der Kinderwunsch größer und ich habe auch tatsächlich vergessen, wie krass diese Belastung war. Das ist ja irgendwie oft so, dass man das wirklich ein Stück weit auch vergisst. Und vielleicht auch, weil bei uns das ja eben auch so ein Ausnahmezustand war. Ne? Mhm. Ja, konnte ich nicht mehr genau sagen, war es jetzt so anstrengend, weil die Mutterschaft so herausfordernd war oder das andere drumherum. Es war ja beides. Naja, aber letztendlich haben wir uns dann für ein zweites Kind entschieden und ich hatte schon ziemlich Bammel vor dem, was kommt, auch während der Schwangerschaft, weil ich beim zweiten Kind weiß man ja trotzdem einfach besser, was auf einen zukommt. Ja, einerseits war ich natürlich auch entspannter, weil man eben, ja, weil so dieses Ganze, in vielen Punkten ist man sich natürlich auch sicherer, ne? Also im Umgang mit dem Kind und man lässt sich natürlich auch nicht mehr so von anderen verunsichern und so, ne? Das zweite Kind ist in der Hinsicht ja schon auch leichter. Aber was dann tatsächlich die Belastung, also als mein Sohn dann da war, war es dann trotzdem nochmal wirklich hart, dieses Gefühl, ja, allem gerecht werden zu können. Aber das ist auch, was alle Mütter haben. Mhm. Und das habe ich schon auch extrem herausfordernd empfunden. Weil natürlich war auch meine Tochter einfach 6 Jahre lang die Prinzessin. Ne? Sie war halt Einzelkind und dann auf einmal die Aufmerksamkeit zu teilen, das ist natürlich schon auch echt schwierig für ein Kind, ne? Und das war schon, also ich hatte wirklich lange das Gefühl, oh Gott, ich werde hier niemandem gerecht.
Ja, dieses Gefühl, niemandem so richtig gerecht zu werden, das kenne ich als Mutter wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe damit gerade auch ganz ehrlich wirklich zu kämpfen und muss da so ein bisschen auch Stress abbauen und mir sagen, dass ich da irgendwie mit klarkommen muss und mich nicht so verrückt machen muss. Aber wenn ihr das auch kennt, dann kann ich euch nur meine Folge 26 zu Mental Load bei Müttern ans Herz legen. In dieser Folge geht es nämlich auch darum, wie man es schaffen kann, dass dieses Gefühl und der Stress, den man sich macht, nicht überhand nehmen. Und das hat mir persönlich auch wirklich sehr geholfen.
Ich habe aber auch recht schnell festgestellt, ich muss jetzt auch irgendwie vieles ändern und mir wirklich so viel Hilfe wie möglich holen und auch recht schnell, aber auch für mich gleichzeitig entschieden, ich will auch recht schnell wieder arbeiten gehen, was ich eigentlich auch nicht geplant hatte. Aber ich habe einfach wirklich gemerkt, dass mir diese Selbstwirksamkeit einfach fehlt, die ich auf der Arbeit habe, ne? Also einfach dieses, ja, man macht was und hat ein Erfolgserlebnis, ne? Und das ist ja oft so, als ja, für die tollen Dinge zu Hause, die man macht, gibt's halt nicht so viel Resonanz oder Erfolgserlebnisse oder
das, ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Alles, was du gerade beschreibst, kann ich zu 100% nachvollziehen.
Ja.
Das ist bei jeder Mutter, ich will nicht für jede Mutter sprechen, aber ich glaube, diese Gefühle haben wir irgendwie alle.
Ja.
Und das kann man total nachvollziehen. Und das ist ja auch was dir wichtig ist zu sagen, ich habe jetzt nicht ganz andere Probleme wie andere,
genau,
Mütter. Also,
ja.
Und was ich auch wichtig finde zu sagen ist, du sagst ja auch, eine Behinderung zu haben heißt ja nicht, dass man gleich eingeschränkt ist total und Dinge nicht mehr tun kann, sondern dass man sie einfach anders macht oder anders verwirklicht. Vielleicht, damit man das mal versteht, was läuft vielleicht bei dir im Alltag mit deinen Kindern etwas anders als bei anderen Familien?
Also wir haben zum Beispiel eine eiserne Regel bei uns, dass bei uns wirklich nur am Tisch gegessen wird, weil das einfach im Chaos enden würde, wenn die Kinder im Wohnzimmer und sonst wie essen würden, weil dann landet es auf dem Boden, ich trete rein. Also gut, das ist auch bei anderen manchmal ein Chaos, aber
Uns
endet es dann noch mehr vielleicht im Chaos, weil dann, weil ich das einfach nicht entdecke oder entdecke, wenn es halt viel zu spät ist, ne? Also da habe ich einfach einen Riegel von Anfang an vorgeschoben. Außerdem finde ich es für Kinder auch wichtig, bewusst zu essen und nicht nebenbei. Und deswegen, ja, das ist eine Regel, die sich bei uns sehr bewährt hat. Kein Kinderwagen, das habe ich ja schon gesagt. Also meinen Sohn trage ich jetzt tatsächlich auch immer noch in der Trage, wobei ich habe jetzt so einen Hüftgurt mit so einem Rucksack dran quasi.
Wie
das habe ich auch echt lange gesucht. Der ist jetzt 2.
Okay, ja.
Also der ist mit 1,5 in die Kita gekommen. Tatsächlich war das auch anders geplant. Er sollte eigentlich erst mit 2 in die Kita kommen, aber er war einfach schon mit 1,5 so fit und so wild, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann ihm das zu Hause einfach nicht mehr bieten, weil er halt wirklich nur am Klettern war. Und und das ist tatsächlich was, wo ich eingeschränkt bin, ne? Also ich möchte ihm natürlich eine ganz normale Entwicklung bieten mit allem, was dazugehört. Und natürlich soll er klettern dürfen, aber ich muss natürlich auch die Sicherheit gewährleisten. Und das ist natürlich manchmal echt schwierig. Und so Dinge wie auf dem Spielplatz gehen, das kann ich halt nicht mit ihm alleine machen. Oder auch draußen, also ich habe es jetzt ein paar Mal versucht, mit ihm an der Hand zu laufen, aber der ist einfach zu schnell und zu wild. Der ist weg, ehe ich Hallo sagen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen habe ich ihn doch wieder in die Trage genommen. Ich überlege gerade, was ist denn noch anders? Es wird halt viel kommuniziert, ne? Und aber sonst.
Es muss ja auch nicht krass anders sein.
eigentlich ist das meiste auch. Ja. Genauso verrückt wie in anderen Familien.
Das hört sich auch so an für mich. Also ich achte auch drauf, dass mein Kind am Tisch sitzt. Bei uns sieht es manchmal auch sehr chaotisch sonst aus.
Ich möchte hier mal ganz kurz rein, weil mir etwas in dieser Folge wirklich sehr wichtig ist. Ich wollte durch die Folge mit Olga nicht zeigen, dass es total krass ist, wenn ein Elternteil oder beide eine Behinderung haben, sondern ich wollte zeigen, wie Olga als Mutter mit einer Sehbehinderung ihren Alltag bestreitet und was vielleicht noch passieren muss, dass Eltern wie sie mit einer Behinderung in unserer Gesellschaft ein ganz normaler Teil werden, wie wir anderen auch.
Was ich mich aber frage, also seit mein Kind auf der Welt ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, seit du Kinder hast, habe ich so Ängste, die ich vorher nie hatte. So. Mhm. Also ich mache mir oft große Sorgen und denke mir, man ist auch völlig übertrieben, aber irgendwie ist es, man will einfach, dass es dem Kind gut geht. Würdest du bei dir sagen, dass du dir häufiger Sorgen machst, weil du deine Kinder nicht sehen kannst?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ja, natürlich jetzt bei so Sachen, die ich nicht einschätzen kann, ne? Also weiß ich nicht, auf dem Spielplatz und er ist mutig auf dem Klettergerüst, ne? Klar, da zittere ich schon, ja. Also auch wenn eine sehende Begleitung dabei ist, aber ich gebe ja dann in dem Moment die Verantwortung ab und will natürlich auch der Begleitperson kein doofes Gefühl geben, ne? Und da mache ich mir natürlich schon Sorgen, aber ich denke, das machen sehende Mütter auch. Die kriegen da auch ein Herzkasper und vielleicht sogar noch mehr, weil sie vielleicht das Wackeln sehen oder so. Also manchmal denke ich mir auch tatsächlich, oh Gott, Gott sei Dank sehe ich es nicht.
Damit man das versteht mit der Begleitperson, wie läuft das dann ab? Der oder diejenige erzählt dir dann quasi, was dein Kind gerade macht, wenn das jetzt so wäre auf dem Spielplatz.
Genau, genau. Ja. Also meistens sind das halt Freunde, ne? Mhm. Also ich habe tatsächlich Elternassistenz beantragt. Mhm. Also man kann Elternassistenz beantragen. Aber wie ich eingangs schon sagte, das ist Recht haben und Recht bekommen schwierig. Also das Antragsverfahren läuft schon ein Jahr und ich muss da immer wieder nachfragen und anrufen. Es ist ein Kampf. Das ist tatsächlich auch was, was viele Menschen auch nicht so auf dem Schirm haben. Also viele denken so von vornherein, ja, aber ihr müsst doch Unterstützung im Alltag haben. Müssen wir das? Ja, wir haben sie uns, also ne, ja, wir haben was beantragt, aber bis du das hast. Das ist nicht so einfach. Und wir haben tatsächlich auch hier für den Kita-Platz mussten wir echt kämpfen. Für die Schulkinderbetreuung, da hatten wir auch am Anfang keinen Platz. Ja, das sind so Sachen, wo ich mich auch sehr geärgert habe, weil zum Beispiel die Schulbetreuung wird hier bei uns von einem Verein organisiert und das wird halt nur nach Eintrittsdatum der Platz vergeben und da spielen soziale Kriterien keine Rolle und das habe ich auch als sehr ungerecht empfunden. Mhm. Das, ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei uns gibt es auch so ein Losverfahren und alles andere spielt keine Rolle.
Ja.
Also, das finde ich interessant. Also, weil ich mir so denke, das ist ja so wie so ein Glück. Also, ich spiele wie Lotto eigentlich. Also.
Ja, und manchmal denken dann die Zuständigen tatsächlich, ja, aber sie müssen doch da irgendwie Unterstützung bekommen. Und wenn du dann sagst, nee, und wir haben genauso Anspruch wie alle anderen auch. Also, ne, das muss man schon auch immer noch mal dazu sagen.
Ja, das ist aber spannend, weil ich glaube, jeder immer davon ausgeht, dass es so toll ist bei uns und dass alles läuft.
Nein, also gerade auch mit Personalmangel, ne? Alle Behörden sind überall unterbesetzt. Und das ist ja das Schlimme, dass man tatsächlich oft keinem Einzelnen die Schuld geben kann. Also das sind einfach die Strukturen.
Ja, was willst du gegen Personalmangel sagen? Das denke ich mir auch immer in so Kitas. Ja. Also wenn ich so schon sehe, dass die Erzieherinnen und Erzieher ja sehr, also sich verausgaben und auch wirklich viel leisten, dann denke ich immer, ich kann jetzt denen keinen Vorwurf machen.
Nee,
weil
nee,
die können
auf keinen Fall.
In dem Moment ja nichts dafür.
Nee.
Schauen wir mal nochmal direkt auf dein Leben mit deinen Kindern. Du hast mir vorhin erzählt, deine Tochter hat relativ früh schon gemerkt, bei der Mama ist was anders. Mhm. Die sieht mit den Fingern, hast du, glaube ich, gesagt, hat sie gedacht. Mhm. Die beiden können ja sehen. Wie fühlt es sich denn für dich an, dass sie manche Situationen anders erleben? Wie geht ihr da im Alltag miteinander um?
Also meine Tochter ist wirklich die allerbeste Bildbeschreiberin. Also die beschreibt mir wirklich alles unfassbar gut. Und das macht sie auch gerne. Also wirklich gar nicht, dass ich sie gefragt habe, sondern sie beschreibt mir dann einfach alles ganz genau, wenn sie was gemalt hat oder, keine Ahnung, neues T-Shirt hat oder sonst was. Natürlich erwische ich mich manchmal dabei, dass ich auch manchmal ein bisschen wehmütig bin, wenn die sich halt an etwas erfreuen und ich das einfach nicht einfach nicht teilhabe in dem Moment, ne? Das ist manchmal schon auch einfach, das tut halt manchmal weh, ne? Klar. Aber im Großen und Ganzen, ja, für meinen Sohn ist es noch nicht so greifbar. Also er ist tatsächlich auch, der hat es, glaube ich, noch nicht so verstanden, dass es bei Mama anders ist. Also er merkt zwar, dass ich einen Stock habe, aber der gibt mir jetzt nicht die Sachen in die Hände. Also da ist, glaube ich, der Unterschied. Meine Tochter, die hatte ja nur mich quasi als Hauptbezugsperson und er hat ja jetzt viel mehr Vergleich auch, ne? Und ist auch ein halbes Jahr früher in der Kita und so. Und deswegen, ist er da nicht so voll auf mich eingespielt, quasi. So, also da entgeht mir natürlich oft was. Oder er spielt da auch manchmal natürlich mit, ne? Also, keine Ahnung. Der hat schon auch, ja doch, er hat schon früh gecheckt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Weiß ich nicht, so, wenn er irgendwie was verstecken wollte und ich soll es nicht finden, dann hat er auch echt ganz früh das schon so mitten in den Raum gestellt. So. Und dann halt manchmal dann auch gelacht oder so. Und dann wusste er, ja, er hat dann sich kaputt gelacht, wenn ich das dann gesucht habe. Ja.
Und wie gehst du damit um? Ich habe das Gefühl, das ist mit Humor.
Mit Humor, ja. Mit Humor und Sarkasmus. Also, ja, doch.
Also er ist ein bisschen wilder wie deine Tochter.
Ja, der ist einfach wirklich sehr wild, sehr schnell. Der läuft in die Küche, macht die Spülmaschine an, guckt, ob er noch beim Herd was drücken kann. Also alles gleichzeitig.
Kenne ich.
Alles gleichzeitig. Ja. Also auch Sehende kommen da einfach nicht hinterher. Ja. Also, und es ist tatsächlich, das ist tatsächlich was mich herausfordert. Also wenn jetzt zum Beispiel Besuch da ist, also wenn ich alleine mit dem bin, dann weiß ich halt, ich stelle nichts an den Rand, ja. Also ich, ja genau, das sind so Dinge, ne. Viele Dinge nehme ich halt gar nicht mehr wahr, ne. Bei mir steht halt nichts am Rand in der Küche, weil ich weiß, er kommt sonst dran, ne. Und ich kann die Gefahr nicht eingehen. Also ich lasse halt keine Gefahr zu, sozusagen, ne. Wenn er bei ihrem Besuch da ist oder so und die lassen dann was am Rand stehen und ich weiß es dann nicht, dann endet das halt oft im Chaos, ne.
Jetzt sage ich dir aber mal was. Ich lasse auch keine Dinge am Rand stehen wegen meines Kindes.
Ja.
Also, ich habe nämlich, weil ich verlasse ja auch mal den Raum oder so.
Ja.
Also,
ja.
Deswegen kann ich das 100% nachvollziehen.
Ja.
Und da liegt es vielleicht auch dran, dass viele einfach entweder nicht Kinder in dem Alter haben oder keine Kinder haben und vielleicht an so eine Gefahr gar nicht denken.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Also, das würde ich jetzt gar nicht so.
Das stimmt.
Als, vielleicht achtest du noch einen Ticken mehr als ich drauf, weil ich dann vielleicht im Notfall noch schnell, weiß ich nicht, das Glas auffangen könnte oder so.
Genau, dieses im Notfall mal schnell ist halt bei mir nicht, ne? Und deswegen denke ich da halt dann noch eiserner dran. Aber auch hier passieren, also letztes Mal hat mein Sohn ein bisschen Kaffee getrunken.
Ups. Ja.
Kann passiert.
Ja.
Kann passieren.
Dafür hat mein Sohn mal ganz früh schon Schokolade in sich reingestopft, falls ich nicht aufgepasst habe. Das kann auch passieren. Ich dachte mir, warum hat der denn so einen braunen Mund? Dann dachte ich, oh nee. Ja. Also da ist, glaube ich, keiner. Also das kann jedem passieren, deswegen.
Nee.
Aber klar, das ist, ich glaube, der Unterschied ist dieses im Notfall schnell.
Genau, im Notfall schnell ist nicht. Deswegen
musst du viel
muss
vordenken.
Ich einfach viel mehr vordenken. Und das ist auch, oder halt eben auch morgens, ne? Also ich bin Morgenmuffel, meine Tochter leider auch. Und es ist immer chaotisch morgens. Eigentlich müsste ich dann schlau sein und eine halbe Stunde noch früher aufstehen, aber mache ich nicht. Also es ist halt morgens einfach dann totales Chaos. So. Und ja, und dann kann ich, oder wenn das Kind dann bockt und einfach nicht will, ne, dann habe ich da auch einen Nachteil. Ne? Dann kann ich nicht einfach das Kind ins Auto zerren, anschnallen und los geht's. Oder in den Kinderwagen packen und los geht's, sondern ich muss natürlich von vornherein gucken, dass ich gut in Kommunikation mit meinen Kindern bin, so dass die halt auch kooperieren. Ne?
Ja.
Und natürlich gibt es auch bei uns immer wieder Situationen, wo sie nicht kooperieren und das ist auch gut so, weil sie sind ja Kinder. So, ne? Und dann muss man halt einen kühlen Kopf bewahren.
Gut zusammengefasst. Ich denke gerade auch an so Situationen, bei uns wird es manchmal ganz schön eng, weil wir unser Kind nur bis 9.15 Uhr in die Kita zum Beispiel bringen dürfen.
Bei uns bis 8.15 Uhr.
Oh, dann... Dann haben wir ja echt Glück. Also, nee, aber sowas, wo ich mir dann denke, ja, wenn es bei uns manchmal ganz eng wird, ja, dann machen wir halt schnell, also ein bisschen mit dem Fahrrad tatsächlich schneller als mit dem Auto. eins von beiden. Also, und das ist halt, bei dir musst du viel mehr vorplanen, würde ich sagen.
Genau.
Dass du es pünktlich schaffst. Aber 8.15 Uhr, boah, ey, da beneide ich dich gerade nicht
drum. Ja, ja, und das ist tatsächlich auch, Schule ist auch wirklich ein einschneidendes Ding, ne? Also, als meine Tochter dann nochmal zur Schule gekommen ist, da hat man dann ja auch nochmal wirklich mehr Druck. Und das habe ich auch wirklich so erlebt. Also, dieser Leistungsdruck, den hat man auch als Eltern dann, ne? Mhm. Also, und dann ist nicht, heute lasse ich mal das Kind zu Hause, ne? Das geht dann halt einfach auch nicht, ne? Also, der ist halt dann auch, das ist schon, ja, das macht viel. Und da wünschte ich echt, dass wir, ich merke schon, dass alle Menschen irgendwie wirklich so, ja, alle sind halt am Rödeln, am Machen und alle haben irgendwie, ja, haben mehr Mental Load und mehr Stress. Und das wäre einfach so schön, wenn jeder mal ein bisschen auch mal fünfer gerade sein lassen könnte und mal ein bisschen mehr, ach, heute ist es halt mal so, ne?
Ja, alles nicht so ernst nehmen und vielleicht auch einfach mal über was hinwegschauen, ja. Das, ja. Schön, dass du das sagst. Ich bin auch immer viel zu sehr unter Strom manchmal und denke, was ist es das jetzt wert? Also ist es nicht. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Also, ja, es gibt so viel schlimmere Dinge, aber wir machen uns alle so einen Druck und das stimmt tatsächlich.
Und da muss ich sagen, glaube ich schon, dass Eltern mit Behinderung da einfach nochmal, also generell Menschen mit Behinderung müssen immer 120% leisten statt 100%, ja. Und wenn man Kinder hat, Eltern mit Behinderung müssen auch da, also in jeder, einfach in jeder Lebens, in allen, auf allen Ebenen einfach 120% leisten, ne? Im Beruf, bei den Kindern und da und da und da und dann noch nebenbei Hilfsmittel beschaffen und für Aufklärung sorgen und das und das. Und da kommt halt einfach noch ganz viel dazu. Und das ist also manchmal schon echt, wenn ich dann so denke, boah, ich brauche mehr Speicherplatz, ich brauche mehr Kapazitäten.
Schon ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Mit der Folge fand ich es auch wichtig, dass wir Transparenz schaffen. Und dass wir auch mehr Sichtbarkeit, also das habe ich ja auch so formuliert, schaffen für Eltern mit Behinderung, auch bei uns in der Gesellschaft. Was würdest du dir denn ganz konkret von deinem Umfeld wünschen, wie es mit dir umgeht und auch mit deiner Familie, auch mit dir und deinen Kindern und deinem Mann?
Ja, einfach ein offener Umgang. Also am besten, ja, es gibt halt einfach noch sehr, sehr viele Vorurteile, die einfach noch da sind und die sind natürlich einfach hinderlich und dass die Menschen nicht so, also ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mich auf der Straße verfranst habe, weil manchmal passiert das, also man muss, ich habe ja immer meine ganz exakten Anhaltspunkte, wo ich zum Beispiel über die Straße gehe, wo ich das. Und letztens zum Beispiel war ich krank und war total mit dem Kopf woanders und habe mich wirklich, ich bin über die Straße gegangen und wusste auf einmal nicht, an welcher Stelle bin ich. Ich wusste es einfach wirklich nicht mehr. Das passiert. Mhm. Und in der Situation zum Beispiel habe ich dann das Navi angeschmissen und habe mich vom Navi nach Hause führen lassen. Was funktioniert. Also das habe ich jetzt schon öfters erprobt. Und das funktioniert tatsächlich oft besser, als wie wenn ich Menschen frage. Mhm. Weil es ist tatsächlich oft so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich die Menschen was frage, dann sind die so perplex und so darauf fixiert, mir zuzuhören und das Richtige zu sagen, dass sie irgendwie nur Quatsch erzählen oder
gar nicht mehr
komisch reagieren. Ja, dann kommen dann so Antworten, ja, geradeaus. Oder ach, ja, oder dann so gleich, ja, ich bring sie hin oder, also, ich weiß nicht, es braucht dann echt lange, bis man das Gefühl hat, sie haben mich jetzt verstanden und sie hören mir jetzt zu.
Ja.
Und sie nehmen mich jetzt ernst.
Das kann ich nachvollziehen.
Also einfach wirklich nicht diesen, ja, nicht die Behinderung im Vordergrund sehen, sondern einfach jeder Mensch ist Mensch. Und das als ein Kriterium von vielen betrachten und da einfach offen mit umgehen und auch, ja, es ist ja auch ganz oft so, dass mein Mann einfach echt auch komisch angeguckt wird, ne, und er ist ja dann auch oft für viele der Betreuer von mir. Und grundsätzlich wird dann auch oft mit ihm gesprochen über mich.
Als
ja?
könnte man mit dir nicht sprechen.
Ja, genau. Und dann antworte ich natürlich. Ne? Aber das sind einfach diese Kleinigkeiten, ja. Das ist halt, es muss einfach, also ich denke, wir sind auf einem guten Weg, weil Inklusion führt natürlich langfristig dazu, dass immer mehr Menschen Berührung haben einfach mit Menschen mit Behinderung. Und das wird langfristig was verändern. Aber ja, noch sind wir halt im Prozess und zwar sehr am Anfang.
Hm. Du hast vorhin Vorurteile angesprochen. Gibt es so ein bestimmtes Vorurteil oder Vorurteile, die du nie mehr hören möchtest? Irgendwas, was dich vielleicht auch im Umgang mit dir verletzt hat oder wo du sagst, das ist einfach total Quatsch, das sollten die Leute
machen? Ja, also gibt es viele. Also ich wurde auch schon mal zum Beispiel von einem Augenarzt gefragt, ja, wie, und Sie arbeiten? Was können Sie denn arbeiten?
Ist auch sehr empathisch von diesem Arzt.
Ja, ja, oder wie, Sie haben Kinder? Ah, dann macht bestimmt Ihr Mann alles. Also, ne, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja, so in der Art ist alles schon vorgekommen. Ne? Armer Mann. Also mein Mann, der bekommt auch sehr viel Mitleid.
Oh Gott, ja. Das freut ihn bestimmt, genau das möchte er bestimmt haben.
Ja.
Ja. Nicht.
Ja. Ja, ja.
Aber es ist spannend. Also es finde ich echt spannend, dass mit deinem Mann dann, also dass du gerade gesagt hast, dass mit deinem Mann dann gesprochen wird über dich. Das, ich meine, das ist mir auch schon mal passiert, dass über mich mit irgendjemand, das stört mich ungemein, wenn man daneben
ja,
steht. Und wenn dir das öfter passiert, kann ich mir vorstellen, dass das richtig, richtig, also für dich ärgerlich ist. Ärgerlich ist gar kein Ausdruck, also es müsste eigentlich viel verstärkter sein, dass es richtig scheiße ist, sagen wir es mal auf gut Deutsch.
Ja. Ja.
Zum Abschluss, es gibt ja viele Menschen mit Behinderung, die über Kind oder Kinder nachdenken und vielleicht auch gewisse Sorgen oder Ängste haben, die einen Kinderwunsch haben, die Paare. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Was könntest du denen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich sich überlegt, also einfach mal so ein paar Szenarien durchspielt. Könnte ich das leisten? Und wo bräuchte ich Unterstützung? Und dann aber auch wirklich versuchen, sich einen möglichst guten Rahmen zu schaffen. Also, ja, wenn man die Möglichkeit hat, Großeltern in der Nähe zu haben, einfach so viel Entlastung wie möglich sich auch vorab zu überlegen. Letztendlich kann man alles sich viel vorstellen, aber was tatsächlich, wie die Belastung wirklich ist, das kann man erst dann fühlen. Also, das ist einfach so. Und da kommen einfach auch viele unvorhergesehenen Dinge hinzu. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man da lösungsorientiert ist und dass man da kreativ ist. Also man kann im Alltag alles irgendwie schaffen, wenn man einfach ja ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und nicht immer mit klassischen Hilfsmitteln arbeitet, sondern auch, keine Ahnung, sich selbst was bastelt oder so. Also es gibt so viele Dinge, wie man sich im Alltag irgendwie behelfen kann.
Olga, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand das Gespräch so schön mit dir, weil ich finde es toll, dass du auch so viel Humor mit reinbringst. Ich glaube, manchmal kann man einfach auch nur lachen. Das hilft viel.
Ja, ja, ich stelle auch oft fest, dass das auch oft Menschen irritiert.
Nee, ich finde es total befreiend, weil ich das, also ich glaube, es ist normal, dass viele Menschen sich Gedanken machen, wenn man Menschen mit Behinderung, man möchte nichts Falsches sagen.
Ja, ich weiß. Ich
man
weiß.
Möchte alles korrekt, man möchte auf jeden Fall den Menschen nicht verletzen. Und ich glaube, aber dadurch schafft man sich auch, oh Gott, das ist jetzt sehr, weiß ich nicht, man schafft sich dadurch auch Barrieren im Kopf, finde ich, weil man sich nicht frei macht. Aber wenn der Mensch einem so begegnet, wie du einem begegnest, mit viel Humor und auch mal irgendwie was über was lachen, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so lustig ist, aber man es dann einfach mit Humor wieder hinkriegt, dann finde ich das sehr befreiend und schön.
Mhm.
Ja, deswegen
danke dir.
Ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du da auch so offen gesprochen hast und ich glaube, dass das auch vielen Menschen helfen kann im Umgang, also in der Gesellschaft, weil auch mir hilft es, by the way, also, weil man, es gibt einfach Dinge, die ich nicht bedacht habe, so als wir gesagt haben, wir zeichnen zusammen auf, ist mein System überhaupt barrierefrei, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber jetzt schon.
Ja, und das ist es, ne? Und je mehr wir sichtbar sind, desto mehr findet da auch ein Umdenken statt. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Und dann gibt es irgendwann auch weniger Barrieren.
Ja, und genau dazu soll diese Folge beitragen, dass Menschen und in diesem Fall Eltern mit Behinderung in unserer Gesellschaft sichtbarer werden und Barrieren abgebaut werden. Olga hat mir auch nach unserem gemeinsamen Interview und bevor diese Folge jetzt fertig produziert wurde, nochmal geschrieben und mir gesagt, dass es ihr wirklich wichtig ist, dass es nicht so rüberkommt, als würde sie anderen Menschen mit Behinderung Angst machen wollen, Kinder zu bekommen. Ich finde, das kommt absolut nicht so rüber. Im Gegenteil, ich finde es toll, wie Olga ihren Alltag als Mutter gestaltet und wie sie beschreibt, dass sie ihr Leben so normal wie möglich für sich und ihre Kinder organisiert. In den Shownotes findet ihr außerdem noch ein paar Links zu diesem Thema. Die hat mir Olga zugeschickt und die habe ich euch da alle verlinkt. Wenn ihr mir übrigens schreiben wollt oder noch mehr über meine Gäste erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auch auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ihr findet mich unter muttergefühle.podcast. Da freue ich mich immer, wenn ihr mir folgt oder wenn ihr meine Beiträge kommentiert oder sie liked und ihr könnt mir auch immer gerne Nachrichten schreiben. Außerdem gibt es in den Shownotes auch noch eine andere Kontaktmöglichkeit, wenn ihr kein Instagram habt. Ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr zum Beispiel einen Themenvorschlag für mich habt. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne auch eine gute Bewertung auf der Plattform, auf der ihr mich hört. Und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.